Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind und das dritte Mal dabei sind. Das ist schön, wenn wir diese Linie so miteinander durchdenken können. Israel verstehen aus seiner Geschichte. Es geht mir nicht primär um das heutige Israel, das ist natürlich im Hinterkopf immer dabei, sondern um die Aussagen der Bibel. Denn die Bibel ist im Grunde genommen das Buch der Geschichte Israels. Unsere Bibel ist die Geschichte Israels. Das Interessante ist, die Geschichte Israels ist eingebettet in die Weltgeschichte. Die ersten 11 Kapitel der Bibel beschreiben die Schöpfung und den Sündenfall und die Sintflut und den Turmbau zu Babel. Und dann fängt das Programm Gottes mit Israel an, in dem Gott Abraham aus Babel herausführt, aus dem Zwei-Stromland herausführt. Und da gibt es eine lange Wanderung, bis das Volk sich dann vermehrt hat, kommen nach Ägypten und wieder zurück in das Land. Und dann gibt es einen dramatischen Aufbruch in das Land hinein, der Durchzug durchs Rote Meer, Wüstenwanderung und die Eroberung Jerichos. Und dann leben Israeliten in diesem Land, die Kinder Abrahams, die die Verheißung haben, leben in diesem Land, geht runter und drüber, dann kommt der König. Schlussendlich ist die Verheißung erfüllt, vom Euphrat bis zur Grenze Ägyptens ist das Land unter der Herrschaft der Nachkommen Abrahams, wie es verheißen war, im Bund den Vätern verheißen war. Salomo baut den Tempel, Gott lebt inmitten seines Volkes und gleichzeitig, parallel dazu, entsteht eine zweite Linie, dass Salomo schon nicht nur den Tempel Jahwes baut, sondern auch andere Göttertempel baut für andere Völker. Und dann ist die Geschichte so, dass Israel immer mehr den Charakter der umliegenden Völker annimmt, schon Salomo hat den Charakter Pharaos, der sein eigenes Volk versklavt. Der Rehabeam, erlebt dann den Aufstand der Bevölkerung gegen diese Sklaverei, die Salomo angestiehlt hat. Er ist ja der Schwiegersohn des Pharaos und hat die Fratze des Pharaos dann in seiner Herrschaftsform. Und Entwicklung geht weiter. Die Königshäuser verschwägern sich mit den Königen von Phönizien. Das ist die Isebel und dann und so weiter und so weiter. Baal wird verehrt in der Hauptstadt. Zum Schluss wird im Tempel in Jerusalem die assyrischen Götter werden angebetet, der Sonnengott, die Aschera. Gott bestimmt einen Knecht, so sagt es Jeremia, mein Knecht Nebukadnezar, eigentlich ein messianischer Titel, aber in dem Fall der König von Babylon, der nach Jerusalem kommt, Jerusalem zerstört und die Bevölkerung wird in verschiedenen Phasen nach Babylon verschleppt. Es gibt keinen König mehr, es gibt kein Israel mehr, das Land ist Verheißung. Es sieht so aus, als wäre die Geschichte Gottes mit seinem Volk damit zu einem finalen Schlusspunkt gekommen. Das Programm ist gescheitert mit Israel, mit den Kindern Israels, die Aufgabe hatten, die berufen war mit dem Ziel, dass Gott sich durch sie der Welt bekannt macht, dass Gott sich durch Israel der Welt bekannt macht, auch seinen Charakter bekannt macht. Aber wenn es auch so aussah, als wäre es gescheitert, Gott hat in dieser Phase drei wichtige Bücher in der Bibel, die diese Phase beschreiben, das ist Jeremia, und er sagt, nein, das ist kein Scheitern Gottes, sondern der Nebukadnezar ist der Knecht Gottes. Der Ezekiel, der ist in Babylon unter den Israeliten und der sagt, das, was alles passiert ist, begreift es doch, ihr Israeliten, die ihr jetzt in Babylon lebt, Gott konnte doch gar nicht anders. Das musste doch so geschehen. Versteht, dass das Gericht kein Scheitern Gottes ist, sondern dass Gott weiter am Werk ist. Und dann sagt Ezekiel auch, es wird einen neuen Anfang geben. Diese toten Gebeine, werden sie wiederbelebt werden? Ja. Wie wird es geschehen? Durch den Geist Gottes. Ezekiel 36, 37, da steht das dann. Und dann gibt es einen neuen Tempel. Und dann gibt es einen dritten, das ist der Daniel. Jeremia war, so sagt es das Jeremia-Buch, hat Briefe geschrieben nach Babylon. Jeremia 29 haben wir eine Zusammenfassung, Geschichte, wie der Korrespondenz hin und her geht. Aber auch Jeremia 10 wahrscheinlich ist ein Brief nach Babylon. In Jeremia 13, da steht, dass er selber zweimal in Babylon war. Und wenn Jeremia zweimal am Euphrat war, ne? Und wenn er zweimal am Euphrat war, das heißt, die Leute in Babylon, die wussten um Jeremia. Jeremia war der, ich sag mal, der Mann, der als der König Josia starb, den, ich sag mal, den Totengottesdienst gestaltet hat, geleitet hat, die Trauerrede gehalten hat. Das heißt, wenn bei uns ein berühmter König sterben würde, Kanzler, und der jetzt der Pastor ist, der den beerdigt, der ist natürlich im ganzen Land bekannt, und so einer war Jeremia. Das ganze Volk kannte ihn. Und Jeremia hatte in seiner, ich sag mal, in seiner Jugendarbeit, da hatte er ein paar Leute gehabt, die waren gut. Einer davon hieß Daniel. Denn Daniel kannte den Jeremia. Daniel 9 zitierte ausdrücklich den Jeremia. Das heißt, Jeremia, der hat den gelesen. Jeremia war in Jerusalem gewesen. Daniel stammte aus Jerusalem. 605 vor Christus war der Daniel, der kam nach Babylon, sollte dort an einer Eliteschule ausgebildet werden. Wurde das auch? Wurde an der Eliteschule Babylons ausgebildet? Das machten die so, die Babylonier, wie die Engländer das auch gemacht haben in ihren Empire. Oxford und Cambridge, da kamen die dann hin von Afghanistan, Pakistan, aus dem ganzen Empire. Kamen die dann hin, kriegten da ihre Ausbildung. Die hatten schöne Erinnerungen an ihre Studienzeit und gingen dann zurück in ihr Land und haben dann die Interessen Englands vertreten ihres eigenen Volkes. Und so war Daniel und seine drei Freunde, die waren jetzt in Babylon, wurden dort ausgebildet, um dem babylonischen Herrscher dann entsprechend zu dienen. Wenn sie fit waren, dann blieben sie in Babylon. Ansonsten wurden sie möglicherweise zurückgeschickt nach Israel, um da die Interessen Babylons vertreten zu können, denn sie hatten die vollständige Information, so machten das viele. In so einer Schule war auch der Mose später, der Nehemia und so, die wurden alle so ausgebildet. Und Daniel ist nun da. Von Daniel in Babylon. Babylon ist ein großes Reich, der Nebukadnezar hat dieses neubabylonische Reich, so nennen wir es, das hat er aufgebaut. Das sehen wir unten, südliche Türkei, da bis Ägypten rein, haben die erobert vom Persischen Golf, zwei Stromland, die ganze Region war beherrscht von dem Nebukadnezar. Links ein Siegelabdruck von Nebukadnezar, da sieht er noch sehr sportlich und jung aus, ne? Wenn wir die Bibel lesen, dann denken wir eher ein großer, mächtiger Herrscher, schon ein bisschen älter, aber muss ja auch als Kämpfer, als Soldat, war ja auch sehr, sehr fit. Babylon, eine große Stadt, riesige Stadt. Wer mal in Berlin war, im Pergamonmuseum, da sieht er dieses Ishtar-Tor, das aus Babylon ausgegraben wurde und das eine riesige Anlage, wunderschön gemacht mit glasierten Ziegeln und so. Der Nebukadnezar war ein toller Mann, viel gebaut, viele Baumaßnahmen, die hängenden Gärten von Babylon, Weltwunder, gelten als Weltwunder auch in dieser Zeit. Beeindruckende Stadt. Wir erinnern uns, dass in Israel, da gab es überhaupt keine Architektur im eigentlichen Sinne. Da gab es ein paar Häuser, ein paar Hütten, aber repräsentative große Architektur gab es in Israel so nicht. Da mussten sie die Phönizier darum bitten, dass die was bauen konnten, weil sie das selber gar nicht das Know-how hatten, wie man sowas baut. Und dann kommt man in so eine Stadt, das ist natürlich für junge Leute außerordentlich beeindruckend. Und viele würden dann sagen, naja, ich komme zwar aus diesem Gehaarland, da irgendwo ganz weit weg, da komme ich her, da aus irgendwo auf den Bergen Judäas und Samarias da und Ephraims. Ne? Jetzt sind wir eigentlich in der Kultur, jetzt sind wir wirklich in der Kultur angekommen, in Babylon. Nicht so Jeremia. Da steht, der Jeremia und seine Freunde, die hatten offensichtlich ein Gelübde. Es war für Israeliten nicht verboten, Wein zu trinken, aber sie sagten wir. Daniel hatte wohl, der war, also der in der Jugendarbeit von Jeremia war, ne, der Daniel, der war da. So, der hatte wohl ein Gelübde, bevor sie dann ausgereist sind, haben sie das gesagt, denn da steht im Mose, wenn die ein Gelübde machen, dann gehört zu dem Gelübde auch, keinen Wein zu trinken. Und die kommen jetzt hin und sagen, wir dürfen keinen Wein trinken, obwohl der König das macht. Das heißt, sie weigern sich da. Das heißt, sie wollten ihrem Gott treu sein, die drei Freunde. Erstaunlich, dieser, der sie da angestellt hat, geht darauf ein. Ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, die ist spannend zu lesen in dem Danielbuch, aber ein paar Hinweise auf das Danielbuch. Dieser Daniel als Jugendlicher, ich stelle mir so vor, dass die 16, 15 maximal waren, als sie verschleppt wurden, vielleicht 12, vielleicht 15, so kamen sie nach Babylon, studierten da. Und das Danielbuch, in dem wir das jetzt lesen, hat, wenn wir, wer sich das mal gelesen hat, der weiß das schnell, zwei große Teile, ein Teil mit Geschichten über Daniel und ein Teil mit Visionen Daniels, sechs Kapitel Geschichten, sechs Kapitel Visionen, insgesamt vier Visionen. Aber das Danielbuch, also von da Geschichten, dann Visionen. So, aber das Danielbuch hat noch eine Besonderheit, es ist nämlich zweisprachig. Das erste Kapitel bis Kapitel 2,4 ist hebräisch geschrieben und dann kommt Kapitel 2 bis Kapitel 7 aramäisch, das ist die Sprache Babylons, und ab Kapitel 8 wird es dann wieder hebräisch. Das ist komisch, ne? Also wenn ich ein Buch habe, das ist jetzt am Anfang Deutsch, und dann kommt Holländisch und dann kommt wieder Deutsch, ne? Das merkt man ja. Also wir in unseren Übersetzungen spüren wir das nicht so, aber wenn man das im Original liest, in den Grundsprachen liest, Hebräisch-Aramäisch, dann sieht man das. Und das aramäische Danielbuch, also dieser aramäische Block im Danielbuch, der sieht nun so aus. Da haben wir die Geschichte von dem Traum Nebukadnezars. Also ich gehe mal davon aus, dass die meisten von uns diese Geschichten schon mal gehört haben und kennen. Aber den Traum Nebukadnezars, der Nebukadnezar hat einen Albtraum, ist am Morgen total erschüttert, holt seine Weisen und sagt ihnen, deutet mir meinen Traum. Ja, da musst du uns den erzählen. Das weiß ich jetzt nicht mehr, wie der genau war. Er war nur schrecklich. Und dann, aber wenn ihr das nicht könnt, dann werdet ihr umgebracht. Also, und keiner ist dabei. Und dann erzählen die das Daniel, der ist noch jung, der ist noch nicht so in der vorderen Reihe, wie er später das dann war. Und der sagt dann, ja gut, dann müssen wir beten. Erstaunlich, ne? Der Daniel geht hin und sagt, wir haben ein Problem, wir müssen beten. Wie kriegen wir das hin? Er betet mit seinen Freunden und Gott zeigt ihm den Traum Nebukadnezars. Daniel geht hin, meldet sich an, deutet den Traum des Nebukadnezar. Was hat er gesehen? Der hat ein Standbild gesehen, sich selbst. Ich meine, ich weiß nicht, wie oft wir von uns selbst träumen. Ob wir schon mal so geträumt haben, dass wir so ganz groß rauskommen und so, manchmal, oder ob wir eher Albträume haben. Also der Nebukadnezar träumt sich selbst als Standbild, alles golden von oben bis unten, aber dann wird das silbern und dann wird es bronzen und unten ist das tönern und der Elend kommt. Mit einmal passiert was, da kommt ein Stein unsichtbar von irgendwoher, wie so ein Komet und zertrümmert dieses Standbild und es zermalmt alles und es bleibt nichts mehr übrig, alles zu Staub. Kommt der Daniel hin und sagt ihm, dem Nebukadnezar, das hast du geträumt, jetzt will ich dir auch sagen, was das bedeutet. Das ist ja der Nebukadnezar, der da zerstört wurde. Aber Daniel sagt, es ist nicht die Person des Nebukadnezar, sondern die Person des Nebukadnezar ist nur das goldene Haupt. Und dein Reich wird groß sein und golden sein. Aber nach dir, da kommt noch ein Reich, ist auch prächtig und mächtig, das ist aber diese silberne Phase. Danach kommt noch ein Reich, das hat die Gestalt von Bronze oder Kupfer, nicht? Also Bronzefarben. Danach kommt ein Reich aus Eisen, knallhart wie Eisen. Eisen war damals schon härter oder Bronze musste man, aus Kupfer, Kupfer ist relativ weich, aber durch Bronze mit Zinn vermischt wird das auch hart. Und dann unten das mit den Ton und mit den Lehm, das ist dann der Rest. Und der Daniel sagt, das sind Reiche, eine Abfolge von Reichen, von Weltreich. Nun, wenn wir die Geschichte betrachten, dann ist es so, unser christlicher Glaube, der stützt sich auf Tatsachen in Geografie und Historie. Wenn wir lesen, dass Jesus in Kapernaum war, dann können wir heute noch nach Kapernaum fahren, dahin fahren. Und wenn wir wollen, können wir da auch einen Petersfisch essen am See. Und wir können nach Jerusalem fahren, wir können nach Rom fahren, wir können nach Damaskus fahren. In Damaskus, wo das Tor ist, wo Paulus über die Wand gelassen wurde und so weiter. Die Orte, die in der Bibel erwähnt sind, sind geografische Orte, die tatsächlich existieren. Die historische Zeit ist auch klar. Ist nicht irgendwo, irgendwann, irgendwo in einer mythischen Welt, keine Welt Narnia oder Mittelerde oder wie diese Welt auch heißen mag, sondern es ist historische Zeit. Als der Pontius Pilatus an der Macht war, da starb Jesus. Also der Pontius Pilatus hat im Glaubensbekenntnis ja keine geistliche Funktion. Der hat nur die Funktion, das Ereignis in historischer Zeit zu verankern. Tatsächlich passiert. Als der da an der Macht war, als Tiberius Kaiser war, ist Jesus geboren. Augustus Kaiser ist Jesus geboren. Quirinius war Landpfleger. Also historische Zeit. Aber die biblische Geschichte erschöpft sich nicht in Geografie und Historie, sondern es gibt eine zweite Dimension. Und das ist die Dimension, die wir die unsichtbare Welt nennen. Oder den Himmel oder das Jenseits. Ich gebrauche heute den Begriff kosmische Welt. Das heißt, die Geschichte und Historie, was wir beim letzten Mal überwiegend hatten, sondern die kosmische Welt, die andere Seite. Und da haben wir dieselben Geschichten hier. Also nochmal zu diesem Bild hier, haben wir den Traum Nebukadnezars und dann haben wir die drei Männer im Feuerofen. Aufgrund ihres Glaubens verweigern sie die Anbetung eines Standbildes. Und dann haben wir in Kapitel 4 die Geschichte von Nebukadnezars Wahnsinn. Da sind im Himmel, ist ein Beschluss gefasst, der Nebukadnezar, der wird erstmal umgehauen wie ein Baum. Und dann wird der Nebukadnezar wie ein Tier, geht er auf den Acker, frisst Gras und verhält sich sehr merkwürdig. Irgendwann wird er wieder eingesetzt, da ist das vorbei. Dann haben wir die Geschichte von Belsazars Gastmahl. Der letzte auf dem Thron Nebukadnezars, eigentlich war das Nabonid, der König war, aber Belsazar hatte die Macht. Der Nabonid war ein Philosoph. Der war auf seinem Chalet irgendwo in der Nähe von Mekka, Medina, da in der Region, da war der Nabonid und ging da seinen philosophischen, religiösen Studien nach. Und an der Macht war aber in Babylon Belsazar. Und der war ein frivoler Typ, der kannte wahrscheinlich Juden, möglicherweise auch den Daniel, hat dann gesagt, ich will jetzt diesen Gott Israels, den will ich erstmal irgendwo ein Schnippchen schlagen, lässt sich die Kelche und Gefäße vom Tempel in Jerusalem aus der Schatzkammer holen und macht eine Party mit seinen Freunden. Stinkbesoffen, völlig überfressen. Und da sieht er mit einmal, wie eine Schrift an der Wand erscheint, eine Hand erscheint, die schreibt da etwas hin. Und er ist zutiefst erschrocken, so erschrocken, dass da steht, ist so eine Art Schockmoment, dass da steht, es lösten sich ihm die Bänder. Ein Sanitäter sagte, das ist eine Schockreaktion, dass sich dann die Schließmuskeln lösen. Und das passiert dem Nebukadnezar bei diesem Gastmahl. Na gut, die hatten auch reichlich gespeist und getrunken. Also so steht er dann da und ist völlig, also in dieser unwürdigsten Gestalt, dieser Nebukadnezar, dann kommt einer auf den Gedanken, da müssen wir jemanden holen, der sich auskennt. Einer kennt den Daniel, sagt dir, Daniel muss das sagen. Der kommt hin und Daniel, also man spürt in der Geschichte richtig, wie der diese Gesellschaft verachtet. Sie hatten den Gott Israels geschmäht, gelästert und jetzt soll er helfen. Und er sagt, gewogen, gewogen, zu leicht erfunden. Dein Reich wird von dir genommen werden, du wirst nicht überleben. In derselben Nacht kommt Belsazar um. Dann haben wir in Kapitel 6 die Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Also Daniel 2, da ist Daniel noch sehr jung, ne? Vielleicht noch keine 20 Jahre alt. Aber Daniel 6, da regiert schon der Darius. Das heißt, das babylonische Reich ist schon zu Ende, das medisch-persische Reich ist schon an der Macht. Da ist Daniel ungefähr 80 Jahre alt. Und dann gibt es einen Komplott, das heißt, das Babylonische, im Babylonischen Reich hatte Daniel großen Einfluss gehabt, als Jude, als Ausländer. Jetzt kommt das Persische Reich und die Perser wissen, dass Daniel ein verlässlicher Mann ist, den brauchen wir, ein Spezialist für sein Fachgebiet, für die Regierung, für die Verwaltung, der ist wichtig für uns, auch für die Kontinuität, dass alles klar geht. Der König der Meder erobert hat Babylon der Kyros, aber der Meder-König, der Darius, war immer noch König. Der Darius ist dann 2-3 Jahre später, dann hat die Macht übernommen, aber der Kyros, aber jetzt war das noch Darius. Der hatte nicht die Macht, das Militär nicht hinter sich. Das war Kyros, das war sein Enkel. Der Kyros war sein Enkel, er war der Onkel von Kyros. So, und der sagt, ich brauche den Daniel. Befreundet sich mit ihm, der Daniel gibt ihm Rat, er hat viel Macht, Daniel hat sehr viel Macht und andere neiden ihm das. Sagen, wie können wir den knacken, den Daniel? Seine Religion ist seine Achillesferse. Also müssen wir irgendwo ein Gesetz erlassen, das seine Religion trifft. Und dann erlassen sie dieses Gesetz, der Darius unterschreibt das, geschmeichelt. Und dann kommt Daniel, wird den Löwen vorgeworfen und er überlebt das, weil Gott ihm hilft. Und dann haben wir in Daniel 7 eine Geschichte, da beginnen jetzt die Visionen. Daniel 7 gehört zum aramäischen Teil, das heißt gehört in diesen Block. Und da haben wir eine Vision, die beginnt mit einer Vision, Daniel steht am großen Meer und dann treten aus diesem Meer nacheinander wilde Tiere, Bestien. Die kommen aus diesem Meer heraus. Und dann gibt es im Laufe des Kapitels 7 eine Deutung, die sagt, diese Bestien, die aus dem Meer, sind Weltreiche, die nacheinander kommen. Und da sehen wir, dass dieser Aufbau von 2 und 7, das ist ein Rahmenbild, da geht es jeweils um 4 Weltreiche, die nacheinander kommen. Dann geht es um die Freunde im Feuerofen und das Glaubensbekenntnis dieser Freunde Daniels. Und dann geht es um Daniel, der auch dem Gott Israel seine Treue hält, mitten in heidnischer Umwelt, wo es lebensgefährlich ist. Sie werden ja zu dem Tod übergeben, den wilden Tieren vorgeworfen oder in den Feuerofen geworfen. Und Gott rettet sie aus dieser Notlage heraus. In der Mitte die Hybris der weltlichen Herrscher Babylons, Nebukadnezars Wahnsinn und Belsazars Wahnsinn. Und immer ist ein Gott dabei. Das heißt, was in dieser Weltgeschichte passiert, passiert nicht ohne Gegenwart Gottes. Ein Stein ist da in Kapitel 2. Ein vierter Mann ist da bei den 3 Männern im Feuerofen. Aussehen wie ein Göttersohn, ein Gottessohn. Eine Stimme fällt vom Himmel und spricht den Nebukadnezar an und sagt ihm, dass er gedemütigt wird in seiner Hybris, in seiner Arroganz. Der Finger einer Menschenhand taucht auf bei Belsazar. Der Engel Gottes hält die Löwen in Schacht. Das heißt, was hier auf dieser Erde passiert, ist nicht nur menschengemacht, sondern da ist gleichzeitig die unsichtbare Welt Gottes mit dabei. Gott ist nie abwesend. Wir sehen die nicht. Wir sehen ja auch keine Fernsehbilder mit unserem Kopf. Wir brauchen eine Antenne. Wir sehen die Welt Gottes nicht, aber sie ist gleichzeitig da. Das vierte Weltreich, hier die Deutung dieser 4 aufeinanderfolgenden Weltreiche, es gibt da unterschiedliche Deutungen, aber das ist so eine Mehrheitsdeutung aus meiner Sicht. Das goldene Haupt Nebukadnezar, danach nach dem Babylonischen Reich kam das Medo-Persische Reich, und danach kam das griechische Reich, das sich aufteilte in 4 große Diadochen. Und dann kam das eiserne Beine, Füße, Rom. Und viele empfinden eine gewisse Ähnlichkeit. Ja, diese goldene Zeitalter Nebukadnezars, für Persien oder für Babylon war das ein goldenes Zeitalter. Und so weiter, das passt so. Und wenn wir die 4 Tiere dann dazu nehmen, Daniel 2, Daniel 7, gibt es da eine Parallele. Aber indem Daniel 7 diese 4 Weltreiche beschreibt als Tiere, sind das auch nicht nur einfache politische Konstellationen, das sind nicht nur Menschen, sondern hinter diesen Weltreichen stecken kosmische Kräfte, kosmische Mächte. die diese Weltreiche bestimmen, die hier als Tiere dargestellt werden. Im Neuen Testament haben wir eine Offenbarung, da wird das wieder aufgegriffen. Da ist es das Tier aus dem Meer, Offenbarung 13. Die vier Tiere hier bei Daniel sind da an diesem Tier aus dem Meer zusammengefasst, das heißt in einem Bild wieder aufgegriffen. Da ist die Rede von dem Drachen, der dem Tier aus dem Meer seine Kraft gibt. Auch hier, der Drache, der steckt hinter diesen Tieren. Das heißt, die kosmischen Mächte stecken hinter diesen Weltreichen. Das ist die Botschaft Daniels. Aber dabei bleibt es nicht. Daniel sieht diese vier Weltreiche kommen, aber dann kommt in Kapitel 7, und ich sagte gerade schon, Kapitel 7 ist so eine Art Scharnierkapitel, das gehört zum aramäischen Danielbuch, und es beginnt die zweite Hälfte der Visionen, den Visionenteil, die vier Visionen, die erste Vision der vier Visionen. Von daher gehört Kapitel 7 zu beiden Blöcken oder zu beiden Teilen des Danielbuches. Die Vision des Uralten an Tagen auf dem Thron. Das ist schon spannend. Daniel schreibt, ich schaute in den Himmel und er sieht die unsichtbare Welt, in die unsichtbare Welt hinein und sieht Gott auf dem Thron. Und er sagt, ich sah, wie Throne aufgestellt wurden. Wie viele steht da nicht? Mindestens zwei. Denn zwei im Laufe des Kapitels 7 setzen sich auf den Thron. Vielleicht mehr. Und einer, der alt war an Tagen, setzte sich auf den Thron. Wir wissen, das ist jetzt hier eine Beschreibung für, dass Gott sich bereit macht, sein Wort zu sprechen, einzugreifen, zu handeln, einen Beschluss zu fassen. Gott regiert. Einer, der alt war an Tagen, setzte sich. Und sein Gewand war weiß wie Schnee. Das Haar auf seines Hauptes wie reine Wolle, Schafwolle, rein, sehr hell. Sein Thron, auf den er sich setzte, aus Feuer. Dessen Räder ist also ein Thronwagen. Ein loderndes Feuer, ein Feuerstrom floss und ging von dem Thron oder von aus. Das ist eine dramatische Vision. Ich kann mir vorstellen, dass Daniel, als er die Tiere sah, schon ziemlich aufgewühlt war. Und als er jetzt den Gott auf den Thron sieht, ist er noch mehr aufgewühlt. Tausende mal Tausende dienen ihm, Zehntausende mal Zehntausende standen vor ihm. Das heißt, sie sind bereit, auf ein Signal hin für ihn aktiv zu werden, ihm zu dienen. Sie warten auf seine Anweisung. Das Gericht setzte sich und Bücher wurden aufgetan. Und dann steht da, dass diese vier Reiche, die mit den Tieren symbolisiert beschrieben worden in den Versen vorher, dass sie gerichtet werden, zerstört werden. Wir haben hier einen Text in Daniel 7, hier in diesen Versen, wo wir einen Blick werfen in den Thronsaal Gottes. Solche Geschichten gibt es ein paar Stellen in der Bibel und ich will uns das nochmals jetzt auch die uns ein bisschen dazu erzählen. 1. Könige 22 haben wir eine parallele Szene, Thronsaal Gottes. Hintergrund ist, der König Ahab hat es immer zu tun gehabt mit den Syrern, Damaskus, Samaria und Damaskus, die stritten sich immer. Und um Land, dann einmal kam der Hadad von Damaskus und hat da Städte, Dörfer erobert oder Täler. Und dann kam der König von Samaria und hat die wieder zurückerobert. Und jetzt war eine Phase, wo der König von Samaria sagt, jetzt ist günstig, wir haben eine gute Chance zu gewinnen, lädt den König Josaphat von Jerusalem ein und die sitzen jetzt zusammen in Samaria und beschließen jetzt und planen jetzt den Krieg gegen die Gilead, also gegen Syrien, da wo jetzt die Drusen wohnen, also diese Region, Galiläa, nördliche Jordanien, das ist so die Region, die sie dann zurückerobern wollen. Und sind sie da in Samaria, jeder auf seinem Thron, die sitzen da unten, weiß nicht, wer schon mal in Jerusalem, in Israel war, in Tel Dan, da ist so ein Tor, Stadttor zu sehen, wo praktisch noch der Königsthron da irgendwo archäologisch ausgegraben ist, jedenfalls die Säulen, der Fuß da, kann man da schön sehen. Und da sitzen zwei Könige auf dem Thron, die Minister dabei, die Ratgeber und Experten, die sitzen alle, stehen alle mit dabei. Und dann tragen die Leute ihre Anliegen vor und der König regiert erstmal so ein paar Tagesordnungspunkte ab. Und Ahab regiert dann und dann sagt er dem Josaphat, und was denkst du, was sollen wir hier machen, was ist deine Meinung? Da sagt der Josaphat einmal zwischendurch, und Ahab, übrigens, hast du auch für diesen Krieg, nicht? Hast du da auch eigentlich Jahwe-Propheten gefragt? Ja, ich habe 1000 Propheten, ich habe alle Propheten gefragt, die sagen, alles geht gut aus. Ja, hast du auch einen Jahwe-Propheten gehabt? Ah, Jahwe-Prophet, da gibt es keinen, also, da ist so einer, aber der ist immer gegen mich. Der lohnt sich nicht, den zu fragen, der ist immer dagegen. Ja, macht nichts, hol den. So, jetzt gehen die zu dem Jahwe-Propheten, Micha ben Jimla heißt der, nicht das Micha-Buch, das ist der Micha ben Moreshet, der Micha ben Jimla. Der kommt zu ihm und sagt, der König will dich und er will wissen, ob der Krieg gut ausgeht. Pass auf, was du sagst. Micha ben Jimla kommt zum König und sagt dem König, und der König fragt ihn, ja, Micha, wie geht's denn? Dann sagt der Micha, ja, wird alles gut gehen, ihr werdet Beute machen und alles super. Und er sagt das in einem Tonfall, dass alle merken, der nimmt den nicht ernst, der spricht ironisch zum König. Dann sagt der König, habe ich dir nicht gesagt, du sollst die Wahrheit sagen. Und dann sagt er dieses, Israel wird in den Krieg ziehen, der Hirte des Volkes, das heißt Ahab, wird umkommen und das Volk wird zerstreut wieder Flucht ergreifen und jeder in sein Dorf und sein Haus ziehen, sagt der Micha. Da sagt der Ahab, woher weißt du das? Und dann antwortet Micha so mit diesen Worten. Und Micha sprach, darum hört es Herrn Wort, woher weiß ich das? Ich sah Jahwe auf seinem Thron, nicht? Wie bei Daniel 7, Jahwe auf dem Thron. Und das ganze Heer des Schimmels stand um ihn, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Jetzt ist eine interessante Szene, weil unten im Tal in Samaria, da sitzen die beiden Könige, zur Rechten und Linken, ihre Mitarbeiter, ihre Minister. Aber jetzt sagt er, es gibt einen, der ist König. Nicht ihr seid die Könige des Gottesvolkes, sondern der ist wirklich der König, das ist Jahwe. Und zu seiner Rechten und Linken, da sind seine Mitarbeiter. Parallele Geschichte auf der Erde und im Himmel. Aber der eigentliche König des Gottesvolkes ist Gott. Ich sah ihn zu seiner Rechten und Linken. Und Jahwe sprach und dann gab es eine Diskussion, die haben einen Beschluss gefasst. Die hatten ein Anliegen, die beraten, genau wie die Könige unten, wie Ahab mit Josaphat, die beraten. Jahwe sprach, wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead umkommt? Und der eine sagte dies und der andere sagte das. Das heißt, es gibt eine Beratung im Himmel. Und da trat der Geist hervor und stellte sich vor Jahwe und sagte, ich will ihn betören. Und Jahwe sprach, wie und womit? Ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Munde aller seiner Propheten. Der Ahab schäumt vor Wut, sagt, der Micha wird eingesperrt und wenn wir siegreich zurückkommen, dann treffe ich das Urteil. Was mit ihm passiert? Micha kommt erstmal ins Verlies, Ahab zieht in den Krieg, ein Pfeil, er ist nicht als König erkennbar, er tarnt sich als einfacher Soldat. Ein zufälliger Pfeil tötet ihn. Alle wissen, der König ist tot. Alle sagen, Kantappa, Kantappa, nach Hause. Der Krieg ist zu Ende, die Schlacht ist vorbei. Genau wie Micha es gesagt hat. Hier haben wir eine himmlische Thronratsszene, wie wir sie Eine bekannte, ähnliche Szene ist Jesaja 6. Da ist Jesaja, der Prophet. Er ist in Jerusalem. Der König ist gestorben im Jahr, als der König starb. War er im Tempel. Und er sieht Jahwe auf dem Thron. Da sind Seraphim um ihn herum. Er hört die Stimme Jahwes, die sagt, wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Jesaja ist dabei. Ich sende mich. Was ist der Auftrag? Dann gibt es eine Diskussion. Wie willst du es machen? Nachfrage, Rückfrage, Inhalt des Auftrags, wie lange und so weiter. Jesaja 40 ähnlich. Da haben wir keine Beschreibung, dass Jahwe auf dem Thron sitzt, aber beginnt, Jahwe sprach, tröstet, tröstet mein Volk. Und dann steht da, und eine Stimme sagte, ja, jetzt gut, jetzt müssen wir los. Die nächste Stimme bereitet dem Herrn den Weg, denn jetzt will Jahwe sein Volk trösten. Jetzt kommt Jahwe zu seinem Volk, Jahwe kommt, bereitet dem Herrn den Weg. Da kommt eine andere Stimme, sagt, dann kommt der Jesaja, der ist ja mitten dabei und der antwortet dann und dann wird, was soll ich sagen, was ist die Botschaft und so weiter, und verschiedene Stimmen, also auch eine solche Thronratsszene. Es gibt eine ganze Menge davon. Zurück zu Daniel. In dieser Thronratsszene in Daniel, nachdem die Völker der Welt gerichtet sind, die Weltgeschichte in den 4 abfolgenden Weltreichen von dem, der auf dem Thron sitzt, gerichtet ist, steht da. Und in dieser Nacht, als Daniel da diese Vision sah, sah er noch etwas. Und das steht hier in Vers 13, 14. Schreibt Daniel, und siehe, mit den Wolken des Himmels, wie ein Sohn eines Menschen, war Enosch, steht nicht das Wort Adam, sondern Enosch, also wie ein Mensch, der Sohn eines Menschen, also die Söhne Israels sind die Israeliten, nicht? Die Söhne der Moabiter sind die Moabiter, nicht? Und die Söhne eines Menschen sind die Menschen. Der war wie ein Mensch, kommt er. Aber er kommt mit den Wolken des Himmels. Das heißt, wir können als Menschen nicht fliegen. Wir können uns auch nicht bewegen, schon gar nicht, wenn wir keine Flügel haben, und wir haben keine. Wir können uns nicht bewegen, sondern wir mit den Wolken des Himmels, das ist ein stehender Ausdruck im Alten Testament für nicht-irdische Wesen, die Gott gesandt hat, die kommen mit den Wolken des Himmels. Gott selbst kommt mit den Wolken des Himmels. Er ist in der Wolke verborgen. Das heißt, hier haben wir es zu tun mit einer Gestalt, die himmlisch ist, die zur himmlischen Welt gehört, zur nicht-irdischen Welt gehört, aber wie ein Mensch ist. Sie ist kein Mensch, es ist kein Mensch, es ist eine Gestalt wie ein Mensch. Ausdrücklich Vergleich, nicht identifiziert. Und diese Gestalt erreicht den Alten an Tagen, der jetzt mit dem weißen Haupt auf diesem Feuerthronwagen regiert. Und man brachte ihn vor ihm. Und dieser Gestalt wird nun Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. 4 Tiere regieren die Welt. Und jetzt kommt einer, dem die Herrschaft gegeben wird, der ist nicht wie die Tiere, der ist wie ein Mensch. Vorher hatten wir die Tiere und die Tiere werden abgelöst durch die 5. Gestalt, das ist der Mensch. Er regiert jetzt. Und dann steht da, und alle Völker und Nationen und Sprachen dienten ihm. Das ist ein liturgisches Dienen, Gottesdienst, Worship auf Englisch. Das ist liturgisches Dienen. Das heißt, sie verehrten ihn, sie fielen vor ihm nieder, sie beteten ihn an. Im Danielbuch, in Daniel 3, in Daniel 6, da waren die Geschichten, dass die Freunde Daniels und Daniel selbst sagten, wir dienen keinen anderen Gott als Jahwe allein, den Gott Israels. Und da hatten die Juden jetzt ein Problem. Wenn hier eine zweite Gestalt neben Jahwe auftaucht, der in gleicher Weise, in legitimer Weise die Völker der Welt dienen, die eigentlich nur Jahwe dienen sollten, wer ist das dann? Ist Gott 2? Hier nochmal mit den Wolken des Himmels. Es gab in den 70er Jahren ein interessantes Buch von einem Alan Seagull, so hieß der, 2 Mächte im Himmel. wo er jüdische Quellen, den babylonischen Talmud, untersucht und sagt, es gab in der Zeit des babylonischen Talmuds im Talmud selbst Diskussionen über einen zweiten Gott im Himmel. Der eine war uralt und der andere war jung und dynamisch. Und sie diskutierten das, Daniel wurde auch erwähnt, aber sie diskutierten das an der Exodus-Geschichte. In Exodus, Kapitel 15, 2. Buch Mose, Kapitel 15, Schilfmeerlied, da ist Jahwe ein Kriegsmann, der den Pharao schlägt und dann die Armeen des Pharaos im Meer versenkt. Und Kapitel 33 ist Jahwe der Barmherzige. Gnädig, Jahwe, Jahwe, gnädig, barmherzig, geduldig, von großer Güte. Wird vielfach zitiert, Psalm 103 kennen wir, wo das zitiert wird. Der große Gottesname der Barmherzigkeit. Und da sagten die Juden, hier haben wir einmal den Kriegsmann, das ist der Jüngere. Und dann haben wir den alten, altersweisen, väterlichen Jahwe, der ist in Kapitel 33 sichtbar. Und sie diskutierten das dann hin und her. Und das hat alles dieser Alan Seagull zusammengestellt. Kürzlich ist erschienen, 2017, ja schon ein paar Jahre wieder her, von Peter Schäfer, das ist der Leiter des Jüdischen Museums in Berlin. Er ist kein Jude, Seagull ist Jude, aber er hat Judaistik studiert, von Haus aus katholisch, kommt glaube ich aus Lüdenscheid, dieser Peter Schäfer, und hat Judaistik studiert und ist berufen zur Leitung des Jüdischen Museums in Berlin. Großes Museum, lohnt sich immer mal hinzugehen, wenn man mal da ist, das ist eine tolle Sache. Und er sagt ähnlich, aus der Mystik, aus der israelitischen, jüdischen Mystik, da rechnete man mit zwei Gestalten. Das heißt, zur Zeit des Neuen Testamentes, als Jesus auf dieser Erde war, da war das, was wir heute philosophischen Monotheismus nennen, es gibt nur eine Spitze der Gottheit, das war nicht die Welt des Glaubens zur Zeit des Neuen Testamentes. Sondern da wusste man, dass Gott im Himmel nicht nur, der ist nicht einsam, der ist nicht alleine, der hat seinen Thronrat, da ist Gott regiert mit anderen, mit denen er im Himmel auch diskutiert. Und da ist mindestens noch dieser Zweite, der hier bei Daniel 7 dann erwähnt wird, der kommt wie ein Menschensohn. Der da ein Menschensohn genannt wird. In Qumran diskutierte man dann, wer ist dieser Menschensohn? Man dachte, der Gründer von dieser Qumran-Gemeinschaft, der wäre der Menschensohn, dieser Priester. Oder im Henoch-Buch, letzten Mal hat jemand diesen Henoch erwähnt, da steht in Henoch, da wird auch diskutiert, ob der Henoch möglicherweise diese Gestalt ist, die praktisch göttlich ist neben Jahwe und göttliche Verehrung erfährt, die wie ein Menschensohn ist. Das war. Und dann erleben wir, dass Jesus genau das von sich sagt, wenn er mit den Leuten spricht. Eigentlich unverfänglich, ne? Wenn der Mensch oder jeder Mensch oder irgendein Mensch, der Menschensohn hat Vollmacht, Sünden zu vergeben. Der Menschensohn hat Vollmacht, Sünden zu vergeben. Kein Mensch. Aber der Menschensohn in Daniel, der ist ja kein Mensch. Der gehört zur göttlichen Welt. Der empfängt die Verehrung wie Götter, wie Gott selbst, neben Gott, ohne dass es ein Skandal ist. Der Menschensohn, der hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Das bezieht Jesus auf dich selbst. Und als er angeklagt wird, Matthäus 26 steht das, vor dem Hohen Rat steht und der Kaiphas ihn verhört und sie falsche Zeugen aufrufen. Da sagt der hohe Priester, der Kaiphas, dann zum Schluss zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, da ist Jesus selber da, nicht? Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, bist du der Christus, der Sohn Gottes? Und Jesus spricht zu ihm, du sagst es, was so viel heißt wie genau. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Bar Enosch sitzen sehen zur Rechten der Macht. Das war die Davidsohn-Verheißung aus Psalm 110. Verbindet die Davidsohn-Verheißung mit der Menschensohn-Verheißung von Daniel 7 in einem Satz. Und kommen aus den Wolken des Himmels. Da sind wir wieder bei Daniel. Der kommt mit den Wolken des Himmels. Und das haben die im Hohen Rat unmittelbar verstanden. Die wussten, Jesus beansprucht jetzt dieser zu sein, der die Welt regiert in Ablösung der vier Weltreiche und der jetzt im Auftrag Gottes die Macht bekommt, von der in Daniel 7 die Rede ist. Deshalb, da zerreißt der Hohepriester seine Kleider. Skandal, hohepriesterliche Gewand zu zerreißen. Er hat gelästert, was brauchen wir Zeugen? Klar, der muss sterben. Hier wollte ich jetzt mal einen Punkt machen und jetzt noch ein zweites Thema aufgreifen. Haben wir noch Zeit? Wie viel? Mehr nicht? Okay. Okay, hören doch alle gut zu. Sind alle dabei. Dann mache ich es ein bisschen straffer, dann können wir heute in der Diskussion vielleicht noch einiges dazu sagen. Im Neuen Testament, da begegnet nun Folgendes, als Jesus auf der Erde war, da sagt Jesus, ich bin nicht gesandt zu den Völkern, sondern nur zu dem Volk Israel. Diese Geschichte von der syrophönizischen Frau sagt er das genau. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels und nicht zu den Syrern. Eine Frau, die eine Not hatte mit ihrer Tochter und Jesus weist sie brüsk ab. Warum? Er sagt seinen Jüngern, geht nicht auf den Weg der Völker, geht nicht zu den Heiden, zu den Nicht-Israeliten, auch nicht zu den Samaritanern, sondern nur zu den Israeliten. Unser Thema ist immer noch Israel, nicht? Die Rolle Israels. Wenn ihr aber hingeht, predigt, das Reich Gottes ist nahe gekommen, heilt, wegkannt. Wieso ist diese Spaltung da, auch bei Jesus hier im Dienst, für die Israeliten und die Nicht-Israeliten? Er hat ja alle am See Genezareth, die zu ihm kamen, er heilte sie alle. Das haben die wahrscheinlich, das hat sich rumgesprochen. Die Frau wusste das jedenfalls, dass Jesus das kann. Er könnte ihrer Frau helfen. Er macht das nicht und er begründet das damit, weil sie keine Israelitin ist. Was macht das denn? Wir haben es zu tun mit Babel und Jerusalem. Babylon, die Macht dieser Weltreiche, im Standbild des Königs von Babel ist die ganze Weltgeschichte charakterisiert. Von der Babelgeschichte in Genesis 11 angefangen, also die Bibel beginnt mit Weltgeschichte bis Kapitel 11. Dann kommt Israelgeschichte bis 2. Könige 25. Und jetzt ist Israel nicht mehr da, das Land ist leer, das Volk ist vertrieben. Jetzt sind wir wieder in Babylon. Und Gott schreibt Babylon-Geschichte, Weltgeschichte im Standbild des Königs von Babel. Babylon repräsentiert die Welt ohne Gott. Im Jesaja-Buch ist der König von Babel beschrieben in den mit Begriffenen, Jesaja 13 schon am Anfang, relativ am Anfang, die ihn zeigt, dass er eine kosmische Macht, dass er im Grunde genommen den Verführer von Anfang repräsentiert, der sich gegen Gott auflehnt und über die himmlische Welt selbst an die Spitze des Thronrates Gottes setzen will und da regieren will. Da steht Jesaja 13, 14. Ezekiel sagt es ähnlich. Babel kämpft gegen Jerusalem, Babel siegt. In der Offenbarung des Johannes im Neuen Testament, da ist Babel die Menschheit ohne Gott, Babylon. Stadt taucht mehrfach auf, die Bevölkerung der Erde, die Bewohner der Erde, so ist der Begriff in der Offenbarung des Johannes, die Bewohner der Erde. Charakterisiert in ihrer Weltherrschaft, in ihrer gottfernen Weltsituation als Babel. Und das steht im Kontrast zu Jerusalem. Am Ende der Offenbarung ist nicht Babel, das siegt, wie im Daniel, in der Zeit Daniels, sondern Jerusalem kommt vom Himmel und Gott ist in seinem Volk. 1. Mose 11 ist Babel eingeführt. Die ganze Erde hatte dieselbe Sprache, eine Rede. Lasst uns Ziegel machen, Spitze bis an den Himmel. Und wir uns einen Namen machen, damit wir nicht auf der Erde zerstreut werden. Und Gott im Himmel spricht, siehe ein Volk, eine Sprache, das ist der Anfang. Nun ist ihnen nichts mehr unmöglich, was sie tun wollen, wir wollen die Sprache verwirren. Und Gott zerstreut die Völker nach Sprachgruppen und Sprachfamilien auf der ganzen Erde. Babel ist gebaut worden. Wer war der Erbauer Babels? Das steht in Kapitel 10. Kapitel 10 ist die Weltvölkertafel aufgeteilt nach Sprachen und Ethnien, Volksgruppen. Da steht, dass der vierte nach Noah, Ham, Kusch, Nimrod heißt. Und das ist der Erbauer von Babylon. Nimrod heißt Rebell. Er lehnt sich auf. Was will er? Was will Nimrod? Die ganze Erde hat da ein und dieselbe Sprache. Wir haben es zu tun mit der ganzen Erde, das heißt eine globale Weltgemeinschaft, die eine einheitliche Ideologie hat, in der Gott nicht vorkommt. Eine Sprache, eine Ideologie. Die Juden sagen Sprache und eine Zunge. Ne? Eine Sprache, eine Zunge. Zwei Begriffe, die da gebraucht sind. Die sagen, die haben nicht nur eine Sprache zu kommunizieren, sondern auch eine gemeinsame Rede. Die Rede heißt eine gemeinsame, ein Narrativ, würden wir sagen. Ne? Ein Narrativ, da ist der Begriff Sprache, Rede kommt da wieder. Ein gemeinsames Narrativ, die Welt zu verstehen, in der die Welt verstanden wird, ohne dass Gott vorkommt. Wohl anlasst und Ziegel streichen und hart brennen, das ist die Sprache des Pharao beim Exodus, das musste Israel tun, Sklavenarbeit. Die typologischen Parallelen zu Nimrod sind etwa Gilgamesch in Babylon, der genau das getan hat, seine Stadtmauer gebaut, in dem Fall die zweite Stadt, die hier Nimrod baut, Uruk. Und diese Uruk dann, eine riesige Stadtmauer, seine Bevölkerung versklavt. Die Frauen vergewaltigt, während die Männer in Schwerstarbeit die Mauer bauen. Er will sich einen Namen machen, will ewig leben. Trifft dann einen, der heißt Utnapishtim, das ist der Noah in der Gilgamesch-Geschichte. Und der hat die Sintflut überlebt und den haben die Götter dann verewigt. Und deshalb will er auch ewig leben, weil er merkt, dass sein Freund stirbt. Kriegt er nicht, aber er darf sich einen Namen machen. Und mit dieser Stadt Uruk hat er sich seinen Namen gemacht. Dieselbe Sprache hier in der Turmbaugeschichte. Sie ehren sich selbst ohne Gott. Das ist Babel, ein Weltdeutungsnarrativ, in dem Gott nicht vorkommt, Babylon. Gott sagt ihnen, ist alles möglich. Damals hätte man nicht gedacht, dass mit einer einheitlichen Sprache, heute im KI-Zeitalter, da staunen wir, was alles möglich ist. Menschen, die nur zwei Symbole haben, 0 und 1, und damit die ganze Welt aufmischen können mit Sprache, Einheitssprache. Gott zerteilt die Sprachengruppen, dass die Menschheit diese Einheit nicht so schnell erreicht und ein Volk in dieser Weltsprachenfamilie eine Nische findet, das Volk Israel, das in den vielen Völkern und Sprachgruppen der Welt dann seine Nische findet, dass da mit Gott lebt. Und dieses Volk wählt Gott, dass er, Gott selbst, sich der Menschheit, die ohne Gott existiert, dass er diese Menschheit segnen will, die er geschaffen hat in seinem Bild, weil Gott Menschen immer noch liebt. Turmbau zu Babel heißt, wir bauen Babel, das Wort Babel heißt eigentlich Bab-El, wer Arabisch kann, weiß, das heißt Tor, Bab ist ein Tor. Und El heißt Gott, das heißt Gottes Tor, das Tor zu Gott oder das Tor zur jenseitigen Welt. Das heißt, dass wir haben ein Tor zur jenseitigen Welt. In der hebräischen Bibel ist das Verballhorn, da heißt das so wie babbeln, ne? So verwirren, so Sprachverwirrung und so weiter. Das ist so eine doppelte Bedeutung von diesem Wort Babel. Und das auf Hebräisch heißt das so verwirren. Aber das Arabische oder das Aramäische ist Gottes Tor. Und das ist erstaunlich. Lasst uns herabfahren. Da haben wir wieder den himmlischen Thronrat. Da ist Gott nicht alleine, sondern da ist Gott im Plural. Wir wollen mal gucken, was die Menschen machen. 1. Mose 1, 26. Lasst uns Menschen machen. Gott ist nicht alleine. Manche lesen da die Trinität, aber im Alten Testament kommt die Trinität da nicht so vor. Aber was im Alten Testament vorkommt, ist eben, dass Gott im Himmel in seinem Thronrat da Beschlüsse fasst, bevor er was auf der Erde tut, sich bespricht, da gibt es eine Diskussion hin und her, Nachfrage, Rückfrage und dann führen wir aus. Kapitel 3 stand das genauso, als sie nach dem Sündenfall, lasst uns, sie sind geworden, wie einer von uns zu erkennen, gut und böse. Das heißt, Gott spricht da nicht im Pluralis Majestatis wie Kaiser Wilhelm, sondern er spricht hier mit anderen, sagt er, die sind jetzt wie himmlische Wesen, wie Götter geworden, sie können gut und böse, unterscheiden gut und böse und die werden aus dem Garten Eden verbannt. Wir haben solch eine Thronratsgeschichte auch im Hiob-Buch, in Kapitel 1, und die Söhne Gottes kamen und beschlossen, diskutierten die Weltlage. Kamen alle zusammen, Satan ist dabei. Gott sagt, was hast du erlebt? Ja, wo warst du? Hast du auch den Hiob gesehen? Endlich mal ein Mensch, über den man sich freuen kann. Ja, sagt, und dann entnehmen wir die Diskussion. Und der Hiob erlebt furchtbares Leid in seiner Geschichte und weiß nicht warum. Nicht persönlich verschuldet. Aber Gott erlaubt das. Wir als Leser wissen warum. Aber der Hiob weiß es nicht. Dieser himmlische Thronrat, der ist dann auch noch, übrigens, Jesus hat diese Stelle zitiert vor Gethsemane, als er den Jüngern sagte, der Teufel hat euer begehrt, dass er euch sichten möchte wie den Weizen. Das heißt genau dieselbe Situation wie im Hiob-Buch, auch im Neuen Testament, als Jesus ans Kreuz ging. Da wird die Gemeinde, da werden die Jesus-Nachfolger, die Jünger Jesu, da werden sie durchgerüttelt bis zur Grenze der Kraft. Und es geschah in Hiob 38, wo warst du? Da ist der Hiob, nicht? Der Hiob, der klagt vor Gott und sagt, was du mir antust, Gott, das ist alles ganz furchtbar und schrecklich und ich möchte das nicht und weiß nicht. Und dann sagt Gott dem Hiob eine Antwort. Hiob, sagt der Hiob, gegen so einen Schöpfer begehrt man so nicht auf. Du, was weißt du denn, Hiob? Wo warst du, Hiob, als ich die Erde gründete? Fehlanzeige bei Hiob, hat er keine Ahnung von, was da los war, als er die Erde gründete. Wo warst du, Hiob, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes, die Göttersöhne, Söhne Elohim, Plural oder Singular, Söhne der Götter, kann man auch übersetzen, jauchzten. Da war Freude im Himmel. Jesus sagt, es ist Freude im Himmel, wenn einer umkehrt von seinem gottlosen Weg, Buße tut und sich Gott zuwendet und das Heil in Christus annimmt. Einer umkehrt, Freude im Himmel. Über Freude im Himmel, nachdem die Erde fertig war. 1. Mose 1, 31, da lesen wir, und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und es war sehr gut. Und dann brach im Himmel Worship aus, ne? Lobpreis im Himmel, angesichts der Schöpfung. Und hier darauf, das ist hier zitiert. Psalm 89, in Deuteronomium 10, wir sagen Deuteronomium, da steht das Schema Israel. Jahwe ist einer. Und manche sagen, das ist der philosophische Monotheismus. Nein. Jahwe ist einer und Jahwe der eine, den alleine sollt ihr hören, keinen anderen Gott anbeten, ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit eurem ganzen Kraft. Jahwe, euer Gott, ist der Gott aller Götter. Das ist Unsinn, wenn es keine Götter gibt. Es sind Mächte im Himmel. Denn ein großer Gott bist du, singt Psalm 85. Großer König über alle Götter. Dieser himmlische Thronrat, da gibt es eine ganze Menge Begriffe zu. Ich wollte nochmal hinweisen auf 5. Mose 32, hatte ich vor 14 Tagen schon mal genannt. Da steht, als der Höchste die Völker übergab, als er die Menschheit aufteilte. Wann war das? Beim Turmbau zu Babel, in der Turmbaugeschichte. Als er die Menschheit aufteilte, legte er die Gebiete der Völker fest nach der Zahl der Söhne der Götter, der Göttersöhne. Das ist nun erstaunlich. In unseren Bibeln steht da Söhne Israels. Das hängt damit zusammen, dass die Zahl der Söhne Israels 70 ist, die Zahl der Völker in der Völkertafel auch 70 ist und in der Tradition der kananäischen Umwelt Israels die Zahl der Söhne Els, kananäischer Gott, El, auch 70 ist. Das heißt, wir haben es hier zu tun mit der Zahl 70 und diese Zahl nach der Zahl der Göttersöhne, das war wahrscheinlich theologisch irgendwann mal anstößig, deshalb gibt es einen Teil der Handschriften, die da an der Stelle sagen Söhne Israels, aber in Qumran, in der Septuaginta ist eindeutig übersetzt Göttersöhne. Es gibt gute Quellen, die an dieser Stelle, das ist das Gebet des Mose, das Gott dem Mose diktiert hat als Zeugnis über Israel. Ein wichtiges Kapitel in dieser Geschichte. Von Gott selbst diktiert. Denn der Anteil Jahwes ist sein Volk, Jakob ist das Maß seines Erbteils. Erstaunlich. Die ganze Welt wird aufgeteilt auf nicht Gott Es ist so, als wenn Gott die Völker der Welt delegiert an andere himmlische Wesen. Aber er behält sich unter den Völkern der Welt ein Volk vor, das ist sein Volk, das ist Israel, das ist Jahwes Erbteil. Während er die anderen Völker anderen himmlischen Wesen delegiert hat. Genauso sagt es 5. Mose 4. So hütet eure Seelen sehr, dass du deine Augen nicht zum Himmel erhebst und wenn du Sonne, Mond und Sterne und das ganze Heer des Himmels siehst, dich nicht verleiten lässt und dich nicht vor ihnen niederwirfst und ihnen dienst, die doch Jahwe, dein Gott, allen Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat. Das heißt, es ist die Entstehung der Religionen der Welt im Zusammenhang mit Babylon, mit einer Delegation von Macht an diese Götter. Erstaunlich, Psalm 280, da steht nun Folgendes. Da ist Gott in der Gottesversammlung, nicht? Gottesversammlung wie in Hiob 2, wie in den anderen Stellen, die wir gelesen haben. Inmitten der Götter richtet er. Er richtet, Gott steht als Richter. Jetzt kommt die Anklage. Bis wann wollt ihr ungerecht richten und die Gottlosen begünstigen, die nicht nach Gottes Gesetz fragen, keine Ethik haben? Schafft Recht dem Geringen und der Weise. Die Weisen, das war Erbland, das stand ihnen zu, wurde ihnen nicht gewährt. Dann tötet man lieber die Weisen, um das Erbe zu halten. Dem Elenden und dem Bedürftigen lasst Gerechtigkeit widerfahren. Rettet den Geringen und den Armen, entreißt ihn der Hand der Gottlosen. Sie erkennen nichts, die Gottlosen, und verstehen nichts. Im Dunkel laufen sie umher und damit durch das ethische Chaos auf der Erde, die Gewalt, die auf der Erde herrscht, wanken alle Grundfesten der Erde. Gottes Urteil, und jetzt kommt das Gericht, jetzt kommt das Urteil. Ich sage zwar, ihr seid Götter, Söhne Elions, der höchste Gott, nicht, den Abraham verehrt hat mit Melchisedek, der höchste Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ihr seid Söhne Elions alle, doch wie ein Mensch werdet ihr sterben, wie einer der Obersten werdet ihr fallen. Und dann der Beter am Schluss des Psalms, steh auf, Gott, wendet sich an Gott direkt, regiere du die Erde. Dann sollst du zum Erbteil haben alle Nationen. Vorhin hatten wir den Vers, der sagte, Israel ist Gottes Erbteil. Die Nationen waren die waren anderen Mächten delegiert. Jetzt steht hier, Jahwe soll die Nationen wieder regieren. Nach der Taufe Jesu, da ist Jesus zum Johannes dem Täufer gekommen. Er erlebt dabei so eine Art Krönung als Messias, Salbung. Der Geist Gottes kommt auf ihn wie bei der Salbung des Königs. Und das Erste, was Jesus zu tun hat, ist, nachdem er jetzt der Messias ist, der Gesalbte, du bist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er kommt in die Wüste und der Teufel führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Wer regiert die Welt? Jesus nennt ihn, den Teufel, den Fürsten dieser Welt. Im Johannesevangelium steht das dreimal. Er ist der Fürst dieser Welt. Er hat die Macht auf dieser Welt, unter den Völkern dieser Welt. Wir wissen, wie es ausgegangen ist mit der Versuchungsgeschichte. Der Sohn Gottes, der ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das ist das Ziel Jesu. Deshalb kam er in diese Welt, um das fertig zu machen. Kolosserbrief, da steht dann, und Christus hat den Schuldschein, das heißt unseren praktisch, dass die Sünde, die uns an den Versucher, an den Verführer bindet, oder Verführer an uns einen Anspruch erheben kann, weil wir ihm etwas schuldig sind. Den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn an das Kreuz genagelt hat. Es gibt keinen Anspruch mehr des Versuchers an die er erfolgreich verführt hat. Christus hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet, schreibt Paulus, und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat ihnen einen Triumph aus ihnen gemacht. Sagt dem Vater Dank, sagt er, zu den Christen, am Ende, der euch fähig gemacht hat, zum Anteil am Erbe der Heiligen. Das sind Heidenchristen, denen er das jetzt schreibt. Ihr habt Anteil am Erbe, das Gott seinem Volk gegeben hat. Da seid ihr mit dabei in dieser Erbgemeinschaft, die ursprünglich nur Israel galt. Die Völker sind jetzt dabei. Kolosser 1,12, sagt dem Vater Dank, der euch fähig gemacht hat, Anteil am Erbe. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Ähnlich im Epheserbrief Kapitel 2. Auch ihr wart tot in Übertretungen und Sünden. Die Sünde hat einen Anspruch an euch. Aber dieser Anspruch ist bezahlt von Christus am Kreuz durch sein Sterben, durch sein Blut. Ihr seid gewandelt nach dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, sagt Paulus. Nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Ungehorsams. Wir leben Christen, deshalb zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten, gegen Mächte. Blut dort übersetzt Fürstentümer und Gewalten. Das sind Regionalherrscher, die Macht haben in der unsichtbaren Welt. Weltherrscher dieser Finsternis gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Paulus sagt in Epheserbrief Kapitel 3, mir ist das durch eine Offenbarung zuteil geworden, dass jetzt, nachdem Christus gestorben ist, Gott den Heiden, den Völkern der Welt, das Heil anbietet. Das ist die Zäsur. Gott hat eine Weltgeschichte, in dieser Weltgeschichte das Volk Israel berufen. Jetzt ist Jesus als der Messias Israels gekommen und er ist der Heiland der ganzen Welt. Und so wird Paulus berufen, die Nationen sollen nämlich Miterben mit Israel sein, miteinverleibt, Mitteilhaber. Und dann unten im Vers, der jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde in mannigfaltiger Weise, dass die durch die Gemeinde, durch die glaubende Gemeinde der Jesusgläubigen, dass den Gewaltigen und Mächtigen die Weisheit Gottes bekannt wird. Nicht den Völkern sollte die Weisheit durch das Verhalten Israels bekannt werden. Jetzt soll der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde, wie Gott mit seinem Volk umgeht, bekannt werden, die Weisheit Gottes. Galater 1 sagt es durch Offenbarung Christi. Apostelgeschichte 9, der Ananias sagt es in Paulus. Paulus ist er soll meinen Namen tragen zu den Nationen, Königen, zu den Söhnen Israels. Ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt. Zeit ist rum, ne? Okay, ich schließe ab. Er ließ in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen, in Lystra, im Areopag genauso. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt werden die Völker gerufen, an den Gott Israels zu glauben. Der Philipper 2 sagt Jesus, jetzt ist es so, dass Jesus alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und meine Ehre will ich keinen anderen geben, den Götterbildern. Matthäus 28 sagt Jesus, dass mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel. Das ist auch in der unsichtbaren Welt und auf Erden. Deshalb geht ihr hin, macht alle Nationen, die Völker, die vorher das nicht in derselben Weise konnten, zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Jesus gibt die Verheißung, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Israel versteht, wir hatten gesprochen über ein verheißenes Land, das Abraham gegeben wurde, von Abraham bis Salomo, Gott hat sein Wort erfüllt. Von Salomo bis Jeremia, den Niedergang haben wir uns angeguckt und die Verheißung eines neuen Bundes. Und diesen neuen Bund hat Jesus initiiert, als er das Abendmahl einsetzte und sagte, dies ist das Blut des neuen Bundes. Der neue Bund ist das Blut in dem Opfer Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Daniels Botschaft heißt, die Babylon ist ein Modell für die Weltgeschichte. Und innerhalb dieser Weltgeschichte gibt es eine zweite Geschichte. Das ist die Geschichte, die sich an den Menschensohn klammert, der gekommen ist in diese Welt, um diese Welt zu erlösen und Sünde zu vergeben. Damit schließe ich ab.